Begrüßen Sie recht herzlich zu der letzten Vorlesung dieses Semesters. Das letzte Mal hatten wir weiter ein wenig mit den Threads herumgespielt und haben insbesondere festgestellt, dass es manchmal sein kann, dass dass es ein wenig für den Programmierer sehr restriktiv ist, wenn er immer nur an einem Kanal lauschen darf oder zumindest das Programm lauschen lassen darf auf eine Nachricht. Weil es könnte ja sein, dass er mit zwei verschiedenen Klienten es zu tun hat und man weiß halt nicht, wer zuerst da ist. Und dann wäre es günstig, doch sozusagen bei beiden gleichzeitig zu lauschen und derjenige, der zuerst reagiert, oder das Event, das zuerst kommt, das tritt ein. Und dann könnten diese Events, die verschiedenen Events, mit denen man möglicherweise sich synchronisieren möchte, die könnten ganz unterschiedlicher Natur sein. Je nachdem, welches Event zuerst erscheint, möchte ich etwas anderes tun. Deswegen hatten wir diese Idee, dass wir ein Event, das daherkommt, wrappen können mit einer Wrap-Funktion, die uns sagt, was wir machen, wenn dieses Event eintritt. Und da dieses Event aber noch nicht eingetreten ist, hat diese Wrap-Funktion den Effekt, dass es gewissermaßen ein Event transformiert in ein anderes Event. Natürlich wird diese Wrapper-Funktion nicht ausgeführt. Die wird erst ausgeführt, wenn das Basis-Event tatsächlich eintritt. Und damit kann ich dann mir eine ganze Liste konstruieren von möglichen Events, die alle eintreten könnten. Alle eingepackt in entsprechende Einwicklungen mit Wrapper-Funktionen. Die kann ich dann in eine Liste tun und dann mit einem Select dann darauf warten, dass eines von dieser ganzen Ansammlung von Ereignissen eintritt. Auf die anderen warte ich natürlich da nicht. Die treten dann alle nicht ein. Es ist also nicht so, dass alle eintreten, sondern nur eines davon. Das war so ein Ding, so eine Konstruktion, die wir uns überlegt hatten. Ich meine, das ist auf einer Seite ist das für mich als Thread, der auf Events wartet, ist es natürlich klasse. Andere Threads warten allerdings natürlich auch auf Events. Und wenn ich mich für das eine entschieden habe, entscheide ich mich ja gegen das andere. Und dann derjenige, der dieses Event versucht eintreten zu lassen, könnte möglicherweise dann blockiert sein. Also das heißt, man hat hier durchaus, ist es eine nicht triviale Angelegenheit, damit auf eine sichere Weise umzugehen. Okay, versuchen wir nochmal das an einem anderen Beispiel zu üben. Das war dieser Swap-Kanal. Was ist ein Swap-Kanal? Naja, da stellen wir uns vor, wir haben zwei Leute, also normalerweise Send und Receive ist so, einer sendet, einer empfängt. Ein Swap-Kanal sieht so aus, zwei Leute wollen senden und wollen jeweils die Werte des anderen mitkriegen. Ja, also man tauscht gewissermaßen die Werte aus. Sozusagen mit einer Send- und Receive-Operation geht das natürlich nicht, weil ich meine, da fehlt die Information in die Rückrichtung. Deswegen können wir uns vorstellen, dass das irgendwie vielleicht ein nützliches Konzept ist, so eine bidirektionale Kommunikation, und erfinden ein Konzept eines Swap-Channels. Ja. Okay, also den müssen wir irgendwie implementieren und den stellen wir deshalb in einem Modul bereit, diesen tollen Swap-Channel. Und der hat einen Typ Swap-A-Swap. Das heißt, beide schreiben dieselbe Art von Werten und lesen auch dieselbe Art von Werten. Und dann ist, was für Funktionalität brauchen wir für so einen Swap-Channel? Naja, wir müssen erstmal so ein Swap-Ding herstellen und dann müssen wir so ein Swap ausführen können. Jetzt gibt es nicht ein Send und Receive, sondern nur ein Swap. Und das Swap soll dazu führen, das liefert mir dann halt zuerst einmal, hier habe ich das jetzt so gemacht, dass mir das nicht direkt den Wert zurückliefert, den ich von dem anderen kriege, sondern es liefert zuerst einmal ein Swap, ein Event. Und dann kann ich darauf einen Sync machen und dann kriege ich den Wert. Ja, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, Events sind ein bisschen flexibler, dass diese Swap-Events eben in einer Liste gesammelt werden und nur einer von denen tritt auf. Also sozusagen dieses Trennen von der Erzeugung eines Events und der Synchronisierung ist nützlich und gibt uns extra Flexibilität, wenn wir daran denken, dass wir eben dieses Select und dieses Choose haben. Okay. Wie soll man das tun? Ich meine, wenn sozusagen beide irgendwie darauf warten, dass der andere etwas sendet, hat man eine typische Deadlock-Situation. Und wenn beide senden und niemand wartet, dann haben wir auch eben, dann passiert nichts. Wir müssen also irgendwie dieses Problem lösen. Und das machen wir so, dass jeder Thread versucht zu senden, und liefert dann gleichzeitig eben noch einen Kanal mit, über den er seine Rückantwort kriegt. Und gleichzeitig lauscht er eben, ob der andere eben auch etwas auf diesem Ding, auf diesem Kanal sendet, der zu diesem Swap gehört. Und je nachdem, ob das Senden und das Receive, was eben jetzt eher eintritt, diese Aktion wird halt dann einfach ausgeführt. Also das heißt, unser Swap-Channel wird deshalb jetzt ein Channel sein, über den jetzt zwei Dinge gesendet werden. Erstmal der erste Wert, den ich zum ersten sende, und dann eben ein Channel für die zweite Nachricht. Ja, oder zumindest habe ich das jetzt mal hier so gemacht. Man könnte das natürlich sicherlich auch anders machen, aber so habe ich mir das irgendwie gedacht. Dann das New Swap ist dann ganz einfach. Ich stelle einen neuen solchen Channel her. Ja, das ist also einfach. Und jetzt ist die Frage, wie passiert das Swap selbst? Also das Swap selbst sieht so aus. Ich möchte dieses Senden und dieses Austauschen von den Werten soll ja atomar sein und das wird dadurch sollen also mehrere solche Swaps sollen sich nicht gegenseitig beeinflussen. Ja, das ist also auch wichtig. Und deswegen wird das eben so gemacht, dass eben ein Swap ist in dem Moment, sobald die Initialisierung geklappt hat, in dem Sinne, dass dieses erste Paar von A und Channel angekommen ist, wird dann halt, liegt die zweite Operation fest, nämlich das Senden der Rückantwort auf diesen Channel, der da in der ersten Nachricht gesendet wurde. Okay, also das Swap erzeugt jetzt erst einmal diesen Channel für diese zweite Kommunikation und dann macht es das Folgende, es versucht auf dem Es versucht jetzt zuerst zwei Sachen. Einmal versucht es ein Receive auf dem Swap-Channel oder ein Send auf dem Swap-Channel. Ja? Das sind die zwei Operationen, die versucht werden. Und für in jeder dieser beiden Situationen, die eintritt, jede von diesen beiden Situationen kann eintreten, diejenige, die zuerst eintritt, da muss man eben jeweils was Unterschiedliches machen. Ja? Also versuchen wir uns erstmal die Situation anzuschauen, wenn zuerst etwas über dem Channel empfangen wird, dann sollte das ein Wert Y, C sein. Y ist der Wert, den mein Partner geschickt hat und C ist der Kanal, auf dem er jetzt meinen Wert erwartet. Ja? Und dann sende ich auf diesem C halt meinen Wert, das ist dieses X. Und führe ich aus und wenn das angekommen ist, dann liefere ich das Y zurück. Ja? Okay? Weil das ist der Wert, den ich von meinem aus dem Channel gelesen habe. Ich habe mein X abgeliefert und das Y bekommen und das ist dann hier, das liefert diese Funktion, die da um das Receive gerappt wird, zurück. Okay, und was ist das andere? Das andere ist, die andere Situation ist, dass mein Senden Erfolg zuerst eingetreten ist und sozusagen dasjenige Effekt ist, der erfolgreich war. Das Senden liefert zurück als Rückgabewert ein Nix, also dieses Klammer auf, Klammer zu. Und das heißt, die Wrapper-Funktion nimmt deshalb diesen Rückgabetyp, diesen Rückgabewert und führt jetzt als zweites aus. Also mein Senden war zuerst erfolgreich. Ich bin das X los, muss aber jetzt das Y noch kriegen. Und das kriege ich eben, indem ich auf dem Kanal, den ich selber gesendet habe, auf die Antwort meines Gegenüber warte. Oder von dort empfange. Ja, diese Antwort empfange, hier mit diesem Sync. Und das liefert mir jetzt den Wert zurück, den die andere Thread liefert. Okay? Und diese beiden Aktionen, das hier ist also jetzt ein Event, ein Receive-Event, der eingewickelt ist, und ein Sende-Event, der eingewickelt ist. Beide liefern jetzt Strich A-Events zurück, ja, nämlich das, was der andere mir mitteilen wollte. Und zwischen diesen beiden Events mache ich jetzt ein Choose. Und das heißt, zwischen denen wähle ich aus, dass erst dasjenige Event, eines von diesen Events wird eintreten und das typischerweise, was zuerst stattfindet. Und dann kann ich auf dieses Swap jetzt damit liefert insgesamt dieses Swap ein Event zurück. Und wenn ich darauf synchronisiere, kriege ich den Wert meines, dann ist diese Swap-Operation erfolgreich gewesen und ich kriege den Wert. Okay, kann man das verstehen? Gut, das war jetzt dieses Swap als eine kleine Fingerübung, wo dieses Choose irgendwie sinnvoll eingesetzt werden, oder dieses Select, in diesem Fall Choose, sinnvoll eingesetzt werden kann. Jetzt versuchen wir noch uns an einem anderen Problem, nämlich dem Problem von Timeouts. Und dieses Send und Receive, so wie wir das bisher gemacht haben, ist natürlich prima, aber hat den großen Nachteil, dass wenn nichts gesendet wird, dann warte ich für immer, oder dann kann ich nie empfangen, oder wenn ich selber sende und niemals jemand anders Receive macht, dann bin ich auch für immer blockiert. Und ich möchte deshalb vielleicht nur meinen Geduldsfaden irgendwie begrenzen. Mit Hilfe, das heißt, nach irgendeiner Zeit gebe ich einfach auf und mit dem Senden und dem Empfangen. Ja? Das heißt, dazu erfinden wir uns dann halt auch einfach ein neues Modul. Das ist dieses Timer-Modul. Und das, was soll das tun? Das macht ein Timed Receive und ein Timed Send. Und vielleicht ist es, und zusätzlich hat es noch die folgende Eigenschaft, dass man einen Timer setzen kann. Ja, und dieses Float sollte dann die Zeit sein, die ich bereit bin zu warten. Okay, und wie könnten wir das tun? Naja, dieses SetTimer, diese Funktion, die macht einfach das Folgende. Die erzeugt erstmal einen neuen Kanal, diesen hier, und dann wird hier diese ganzen Highlights weg. Also es macht das Folgende: Es macht hier erstmal so einen Kanal auf und dann erzeugt es einen Server, einen neuen Thread, diesen Server-Thread. Und dann sendet es auf diesem Kanal irgendwie irgendeinen Wert, den minimalen Wert, den man senden kann. Das heißt, dieses Klammer auf, Klammer zu, dieses Unit-Element. Und das heißt, dieser Timer beendet sich, diese Funktion bleibt hängen, erzeugt das Ergebnis davon ist ein Event, auf das ich synchronisieren kann, und die Synchronisierung ist erfolgreich nachdem dieser Server-Thread geantwortet hat. Und was macht der Server-Thread? Der wartet einfach nur eine Weile, nämlich dieses Delay T, und danach empfängt er auf diesem Kanal ACK. Das heißt, dieses Set-Timer Dings T erzeugt ein Event, und wenn ich ein Sync drauf mache, dann ist es nach T-Schritten fertig. Wenn ich sozusagen noch später auf dieses Event synchronisiere, dann ist es sofort zu Ende, weil dann nämlich der ja, dann ist das sofort zu Ende. Okay. Und das wäre also jetzt eine Hilfsfunktion, die uns nützlich erscheint und so ein Time-Event auf irgendeine Weise erzeugt, auf das ich synchronisieren kann. Ja, und was macht jetzt dieses Receive, was wir irgendwie mit so einem Timing versehen? Naja, die Idee ist, ich versuche zu empfangen natürlich, wie normal, aber ich gestatte mir gleichzeitig auch gewissermaßen da vorzeitig abzubrechen, wenn die Zeit abgelaufen ist. Das heißt, ich betrachte zwei Events bei diesem Timed Receive. Einmal das Receive-Event und dann noch ein anderes Event, nämlich dasjenige, das von dem Timer kommt. Und wenn ich also irgendeine gewisse Zeit von Sekunden da bereit bin zu warten, dann setze ich den Timer entsprechend und dann wähle ich aus zwischen diesem Timer-Event und dem Receive-Event. Damit das Ganze zusammenpasst, muss ich natürlich noch die geeigneten Wrapper-Funktionen drumherum wickeln. Was muss ich drumherum wickeln? Naja, jetzt kann es sein, Receive liefert normalerweise eben irgendeinen Wert zurück. Gut, jetzt weiß ich nicht, es kann aber auch sein, dass ich keinen Wert zurückkriege. Und das heißt, ich mache jetzt einen optionalen Wert, den das Receive zurückliefert. Das heißt, die Wrapper-Funktion nimmt also den Wert, den das Receive liefert und tut es dann ein Sum drum machen. Und was macht der im Falle von dem Time-Event? Das heißt, wenn der eintritt, dann hat das Receive, also ist das Receive fehlgeschlagen, dann kriege ich also einen Nun zurück. Das ist dieses hier. Okay? Und genauso, und zwischen diesen beiden Events wähle ich aus mit Hilfe von Choose. Wenn ich dieses Timed Receive liefert deshalb zurück ein Event. Wenn ich darauf ein Sync mache, kriege ich entweder None zurück, wenn keine Nachricht rechtzeitig kam, oder ein Sum und dann der Wert, wenn die Nachricht rechtzeitig ausgeliefert wurde. Genauso kann ich das mit dem Senden machen, oder analog mache ich das jetzt mit dem Senden. Da habe ich auch einerseits die versuche ich zu senden auf dem Kanal und andererseits setze ich mir aber jetzt auch eine Deadline, wie lange ich bereit bin zu warten. Und wenn das Senden erfolgreich war, dann kriege ich zurück, ja, das muss ich jetzt auch wieder irgendwie kenntlich machen, dem Sender, dass das Senden funktionierte, dann liefere ich eben ein Sum zurück, auch Sum von diesem Unit-Element. Und wenn das Senden nicht erfolgreich war, weil die Zeit abgelaufen war, dann liefere ich ein Nun zurück. Ja? Und auf diese Art und Weise, jetzt können wir hier nochmal uns die Signatur anschauen, haben wir also dieses Timed Receive, nimmt also einen Channel, eine Zeit, wie lange wir warten sollen und liefert deshalb dann ein Event zurück, das aber jetzt optional ist. Das ist ein Option-Event. Und genauso dieses Timed Send, das nimmt einen Kanal, den Wert, den ich senden möchte, die Zeit, die ich bereit bin zu warten und liefert dann eben jetzt ein Unit, nicht ein Unit-Event zurück, sondern ein Unit-Option-Event. Okay. Kann man diese Verwendung von diesem Choose, um auf eine elegante Weise das Warten auf das Eintreten eines Ereignisses zu begrenzen, kann man das verstehen? Gibt es hierzu eine Frage? Okay, dann will man vielleicht, das ist jetzt noch ein kleines praktisches und technisches Detail. Einerseits haben wir Threads, andererseits haben wir Exceptions. Ja, was macht denn nochmal eine Exception? Das war ein Laufzeitfehler, der irgendwie eingetreten ist, oder etwas, eine Exception, die wir selber geworfen haben. Und jetzt haben wir mehrere Threads, unseren Hauptthread und irgendeinen anderen Thread. Was passiert, wenn in diesem Thread, den wir erzeugt haben, eine Exception geworfen wird? Ja, das ist die Frage. Also hier kann man zum Beispiel sich das mal anschauen. Das ist jetzt ein minimales Beispiel. Ich habe hier eine Funktion thread x, die teilt x durch 0. Das heißt, typischerweise wird das eine Exception werfen, wenn immer diese Funktion ausgewertet wird. Und anschließend wird noch irgendwie etwas, eine Nachricht auf die Ausgabe geschrieben. Und der Ausdruck main, der auszuführen ist, der erzeugt also einen Thread, in dem diese Funktion Thread aufgerufen wird für 0. Also das heißt, da würde 0 durch 0 ausgeführt in diesem Thread. Dann wartet dieses Main ein wenig und dann schreibt es auch irgendwie etwas. Und jetzt können wir sehen, wie weit die Exception propagiert wird. Ja, wenn die Exception da bis zum Programmende propagiert wird, dann wird also Main vermutlich nicht in der Lage sein, seine Ausgabe zu drucken, weil zwischendrin ja schon die Programmausführung beendet ist. Alternativ könnte es sein, dass die Exception dazu führt, dass nur der Thread sich beendet, dann würde die Nachricht des Threads nicht mehr gedruckt werden, aber dass die Ausgabe von dem Main, die würde immer noch produziert werden. Das heißt, mit Hilfe dieses kleines Programms können wir uns davon überzeugen, wie weit eine Exception bei der Programmausführung propagiert wird. Und die Aussage, die Behauptung, die ich aufstelle, ist, dass die Exceptions werden halt immer innerhalb des Threads behandelt wandern immer nur innerhalb des einen Threads, in dem sie aufgetreten sind. Andere Threads, insbesondere Main, werden von einer Exception in einem Thread nicht berührt. Da gibt es sozusagen eine Isolation zwischen den einzelnen Threads und das ist sozusagen eine gute Nachricht. Hier in diesem Falle wird also, wenn ich dann das Programm ausführe, wird der eine Thread, in dem die Exception aufgetreten wird, irregulär beendet. Und dann gibt es entsprechend diese Mitteilung. Aber unbeachtet davon läuft der Hauptthread weiter und terminiert auf die normale Weise. Ja? Und das genauso ist das. Ist das so, wenn ich irgendwelche Wrapper-Funktionen habe, dann sollten die, wissen wir ja nicht genau, ob diese Wrapper-Funktion aufgerufen wird oder nicht. Das heißt, Behandlungen sollten innerhalb eines, in einer Wrapper-Funktion gefangen werden und nicht außerhalb. Das heißt, dieses Programm hier ist nicht sinnvoll gebaut. Hier versuche ich außerhalb des Syncs eine Exception zu fangen, die dadurch entsteht, dass in dieser Wrapper-Funktion um ein Event drumherum ein Laufzeitfehler eintritt. Ja, das heißt, dieses Try hier ist nicht in der Lage, diese Exception zu behandeln. Ja, irgendwie kann man sich das vorstellen. Diese Wrapper-Funktionen müssen sozusagen in sich, dürfen keine Exceptions werfen, ja, weil ansonsten der umlaufende Thread irgendwie in die Knie geht. Ja, okay. Das war also sozusagen noch ein Hinweis zu den Exceptions. Jetzt schauen wir uns noch noch zwei Beispiele habe ich, die vielleicht ganz instruktiv sind, weil die fürs Programmieren in nebenläufigen Systemen nützlich sind und ich vielleicht die man leicht realisieren kann mit Hilfe von den Kommunikationsprimitiven, die wir hier haben, die uns aber dann erlauben, irgendwie eleganter und auf einem höheren Level und einfacher unsere Nebenläufigkeit zu organisieren. Und das eine ist gepufferte Kommunikation mit Hilfe von, wenn Sie so wollen, Mailboxes. Und das andere ist Broadcast. Ja, was ist der Unterschied? Bei einer Mailbox ist die Idee, ich habe einen Empfänger und viele Sender. Und ich weiß nicht, wer sendet. Ja, und ich schaue nur ab und zu mal in meine Mailbox nach. Und alles, was da drin ist, kriege ich dann. Und wenn nichts drin ist, dann bin ich natürlich irgendwie blockiert. Aber die Sender dürfen sozusagen jederzeit, auch wenn ich nicht da bin, in meine Mailbox was reinschreiben. Was ja manchmal sehr ärgerlich ist, gerade wenn Sie an den ganzen Spam denken, den Sie da immer so kriegen. Ja, aber insofern, jeder darf Ihnen eine Nachricht schicken und Sie dürfen dann irgendwie asynchron dazu diese Nachrichten sich anschauen. Ja, das ist die Mailbox und im Gegensatz dazu ein Broadcast oder Multicast sieht so aus, Sie haben nicht einen Empfänger und viele Sender, sondern Sie haben einen Sender und viele Empfänger. Ja, also in diesem Fall möchten Sie eben nicht so eine 1-zu-1-Kommunikation haben, sondern one-to-many und möchten aber auch nicht dafür blockiert werden. Ja, dadurch blockiert werden. Das sind sozusagen die beiden Arten von flexiblerer Kommunikation, die wir uns jetzt nochmal schnell anschauen wollen. Okay, also Mailbox. Wie könnten wir das tun? Na ja, gut. Also wieder brauchen wir in unserer Mailbox erwarten wir Nachrichten vom Typ A. Ja, also Strich A. Jeder Sender kann uns etwas senden, aber das sollen alles irgendwie vom Typ her zusammenpassen. Und dann, was brauchen wir? Naja, wir müssen uns eine Mailbox anlegen können. Und dann muss man in so eine Mailbox was reinschreiben können. Das ist das Send. Und man muss aus einer Mailbox was rauslesen können. Das ist das Receive. Ja? Okay, wie gehen wir jetzt vor? Und Sie sehen hier, dieses Receive liefert nicht eine Liste von Nachrichten zurück, sondern es liefert eine Nachricht zurück. Aber wenn Sie, das liefert sozusagen ein Element in dieser Mailbox. Und wenn natürlich mehrere drin sind, dann können Sie natürlich mehr und mehr und mehr so lange in dieser Mailbox lesen, bis halt nichts mehr drin ist. Wie gehen wir vor? Naja, wie haben wir das gemacht? Also das Senden soll entkoppelt, ist asynchron und das Empfangen ist synchron, wenn Sie so wollen. Und damit das Senden asynchron ist, damit ich also jederzeit senden kann und dann danach ungehindert weitermachen kann, verwenden wir denselben Trick, den wir immer angewendet haben. Wir stellen einen Sklaven an, der immer bereit ist, Sendewünsche entgegenzunehmen. Okay, ja, dann schauen wir mal, wie wir das machen. Also wieder brauchen wir natürlich Threads, wir brauchen Events und wir nehmen auch unsere Queue. Ja, die Queue brauchen wir, in der sammeln wir alle Nachrichten, die schon gesendet, aber noch nicht empfangen wurden. Wie sieht dann ein Mailbox aus? Naja, hier in diesem Falle ist es so, dass ich eine Mailbox mache, dass ich da nicht einen Channel nehme, sondern zwei Channel. Und zwar ist das eine der Channel, mit dem ich etwas hineinschreibe und das andere der Channel, aus dem ich etwas herauslese, aus der Mailbox. Und diese beiden Channel zusammen machen den Typ der M-Box aus. Okay, also wie sende ich? Na, das ist ganz einfach. Da gibt es einen In-Channel, in dem ich etwas in diese Mailbox reingebe. Und das ist die erste Komponente. Und da sende ich etwas und synchronisiere darauf. Okay, jetzt fragen Sie sich, sie sendet ja plötzlich auch synchron. Ja, ist synchron, aber da ist immer dieser Server-Thread und der bedient diese Sendeanfrage immer. Der steht immer zur Verfügung und sollte deshalb dafür sorgen, dass dieses Send sehr schnell erledigt ist. Das Senden sehen Sie hier auch, das Senden liefert direkt kein Event zurück, sondern das Send funktioniert einfach, liefert einfach Unit, das findet sofort statt. Deswegen ist hier ein Sync auf das Senden, Sende-Event. Bei dem Receive sieht es anders aus. Bei dem Receive lauschen wir nicht an dem In-Kanal, sondern wir lauschen an dem Out-Kanal. Das ist also ein anderer Kanal. Und dann erwarten, stellen wir uns eben vor, der Sklave im Hintergrund, unser Server-Thread, der nimmt halt die Sachen, die auf dem In-Thread rein, auf dem In-Kanal einkommen, der nimmt die, puffert die und liefert dann auf Anfragen Elemente in den Out-Channel. Also das Receive ist dann einfach ein Receive auf dem Out-Channel. Okay? Und was macht jetzt die Mailbox selbst? Wenn wir eine Mailbox anlegen, dann wird also zuerst einmal dieser In-Channel und dieser Out-Channel hergestellt. Und dann, nachdem wir diese Channels haben, wird dann ein Server-Thread aufgesetzt. Der kriegt einen Parameter mit. Das ist eine Queue. Und am Anfang ist die Queue leer. Deswegen kriegt das eine neue Queue mit, dieser Server-Thread. Und nachdem dieser Server-Thread gestartet ist, liefere ich In und Out das Paar aus In und Out-Kanal zurück. Und jetzt bleibt uns sozusagen nur noch anzuschauen, was macht der Server-Thread. Okay? Und jetzt ist es eine einfache Programmieraufgabe. Also wir haben dem Server-Thread haben wir beschlossen, der hat ein Argument und in diesem Argument verwaltet er die Nachrichten, die gesendet wurden und noch nicht empfangen wurden. Die werden in diesem Argument gepuffert. Das ist also eine Queue. Und wenn die Queue leer ist, dann kann er sozusagen das Einzige, was er machen kann, ist, er kann irgendetwas in diese Queue reinschreiben. Und das heißt, wenn die Queue leer ist, das Einzige, was er dann machen kann, ist, er kann auf dem In-Kanal nachhorchen. Bitte, 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 gib mir eine Nachricht. Gib mir etwas, was ich in die Mail, für die Mailbox. Und dann macht er darauf einen Sync. Und dann macht er darauf einen Sync. Und dann hat er ein Element und das schreibt er in diese Schlange Q hinein, mit diesem NQ. Das ist das neue Argument und für diese neue Q, ruft er sich selbst wieder auf. Ja, also wieder, ist das hier so ein endrekursiver Aufruf und in dem akkumulierenden Parameter wird diese Schlange verwaltet. Okay, und jetzt habe ich hier noch eine kleine Seitenbemerkung, warum habe ich hier nicht das nur einfach Receive in Channel gemacht, sondern Event.receive? Genau, die Mailbox hat ja auch ein Receive und woher soll denn das System wissen, welches Receive hier gemeint ist? Deswegen muss ich das identifizieren und das mache ich eben, indem ich das Modul angebe, aus dem das Receive rauskommt. Gut, jetzt mache ich mal hier diese ganz schrecklichen vielen Farben wieder weg. So, zack. Jetzt haben wir also den Fall, wenn die Schlange endlich ist, dann kann ich nichts dem Mailbox-Besitzer nichts zurückliefern. Deswegen kann ich nur Nachrichten empfangen. Andernfalls, sind wir in diesem Bereich. Andernfalls gibt es zwei Sorten von Events, auf die ich reagieren muss. Nämlich einmal solche, wo jemand etwas weiteres in die Mailbox reinschreiben will. Oder wenn jemand etwas aus der Mailbox rauslesen möchte. Und das ist einmal dieses Event. In dem In-Channel kommt irgendwas an. Oder dieses Event, wo das erste Element aus der Queue eben in diesen Out wo jemand am Out-Kanal lauscht und gerne ein Element haben möchte. Das ist dieses First Cue, was dann da hineingesetzt wird. Ja, und welches von diesen beiden Events jetzt stattfindet? Das weiß man natürlich jetzt nicht. Und in dem Falle, wo das Receive eintritt, in dem Falle, was muss ich dann nachher machen? Dann, wenn dieses für diesen Fall, muss ich diese Wrapper-Funktion anwenden. Das heißt, das Element, was jemand also in die Mailbox reingeschrieben hat, hänge ich in die Queue hinten an. Das ist die neue Queue und damit rufe ich das Serve wieder auf. Alternativ dazu könnte es aber auch sein, dass jemand vorher von der Mailbox etwas abgefragt hat und dann muss ich erst einmal aus der Queue ein Element entnehmen. Das war ja dieses First Queue, das habe ich ja schon gewissermaßen rausgenommen. Das kann ich also, da habe ich ja schon verschickt. Dann das Queue selber ist dann nicht mehr, da ist jetzt das erste Element zu viel drin, deswegen nehme ich wenn ich das DQ drauf anwende, dann wird das erste Element entfernt. Das neue Q ist dann die etwas verkürzte Q und mit der rufe ich dann Serve Tail rekursiv wieder auf, End rekursiv wieder auf und damit ist damit die Anfrage an die Mailbox erfolgreich bearbeitet und der Serverthread ist wieder bereit, auf die nächste Anfrage zu reagieren. Also insbesondere werden alle Anfragen, die an die Mailbox erfolgen, sowohl die Sendenachfragen wie die Lesenachfragen, werden alle sequenziell abgearbeitet. Ja, es können zwar 1 Million Leute gleichzeitig was dahin schicken, aber insgesamt der Server-Thread wird die nur eine nach dem anderen abarbeiten. Aber er wird sie halt irgendwie alle abarbeiten. Okay? Kann man das verstehen? Gibt's hier eine Frage? Dann wollen wir uns jetzt dieses Multicast noch anschauen. Ich sagte, das ist jetzt der duale Fall. Jetzt ist es nicht so, dass viele senden, einer empfängt, sondern es ist so, dass einer sendet und viele empfangen. Und das wäre also der Fall von einem, dafür implementieren wir jetzt hier so ein Modul Multicast. Da gibt es dann zwei Typen. Einmal einen Multicast-Channel und zum anderen noch ein Port. So, wofür ist das Port da? Naja, ich stelle mir vor, damit ich einen Multicast, wie kann ich das machen? Wie kann ich an tausende Kunden in der Welt etwas verschicken? Ich muss natürlich wissen, wer meine Kunden sind. Und das heißt, jeder Kunde muss erstmal die Möglichkeit haben, sich zu registrieren. Und wenn er sich registriert hat, dann kenne ich ihn und dann kann ich ihm was senden. Dann kommt er in die Liste meiner Empfänger und dann kriegt er seine Nachrichten. Ja? Dafür gibt es dieses Port. Also wenn es angenommen, ich habe einen M-Channel, dann kann ich für diesen M-Channel aufrufen, diese Funktion New Port. Und das liefert mir einen solchen Port zurück. Und dann kann ich dieses Multicast sieht dann so aus, dass ich das Multicast sieht so aus, dass ich diesem M-Channel eine Nachricht schicke und dann kriegen alle Ports werden benachrichtigt. Und wenn ich einen New Port auf so einen M-Channel gemacht habe, habe ich diesen New Port, das ist sozusagen das andere Ende des M-Channels, an dem ich lauschen kann. Ja, das ist sozusagen der Hörer, den ich an mein Ohr halte, und dann empfange ich die Nachrichten von meinem Multicast-Channel. Ja, das ist die Idee. Deswegen liefert dieses New Port, das gibt mir sozusagen die Möglichkeit, dort etwas herzukriegen. Deswegen das Receive nimmt dann eben so ein Port und liefert ein Event. Okay? Kann man die Funktionalität irgendwie verstehen? Ist sie sinnvoll? Gibt es großen Widerspruch? Nee. Okay, dann schauen wir uns jetzt an, wie wir das machen. Also ich meine, wir haben jetzt einfach die Funktionalität und zack, implementieren wir das. Also dieses zuerst einmal, dieser, was ist dieser Port? Naja, da sagen wir einfach, dieser Port ist eine, ja, da nehmen wir einfach irgendetwas, was wir schon haben, da nehmen wir einfach eine M-Box. Warum? Naja, weil wir sagen, uns senden kann man immer, aber das Receive soll ja irgendwie, wenn ich da mal höre, dann soll eben dadurch nicht der Multicast irgendwie, er soll nicht darauf warten müssen, dass ich für seinen Multicast soll der Sender nicht warten müssen, bis ich zufällig mal bereit bin, zuzuhören. Ja, das muss einfach immer, das Receive muss immer funktionieren und darf den Sender nicht blockieren. Deswegen mache ich den Port zu einer M-Box, die habe ich ja jetzt schon realisiert. Und was ist dann ein M-Channel? Naja, da mache ich jetzt, da gebe ich alle Funktionalität, die ich brauche, hinein. Also einmal brauche ich einen normalen Kanal, um irgendetwas zu senden. Und dann brauche ich einen Port-Channel und außerdem noch einen Unit-Channel. Und ich werde gleich sagen, wie ich mit diesen Sachen umgehe. Also dieser, oder vielleicht, wie kann man das doch schon sagen? Das hier ist der Channel, über den ich meine Nachrichten hinausschicke in die Welt. Das ist der Kanal, mit dem ich ein Request schicke an den Multicast, bitte gib mir einen Port. Und das ist der Kanal, über den ich den Port verschicke, damit mein Kunde, den ich registriert habe, dann in der Lage ist zu lauschen. Ja, das wären sozusagen deswegen diese drei Komponenten. Und wenn ich deshalb einen neuen Moment. Newport. Okay, das heißt, das ist ein M-Channel, hat also diese drei Komponenten. Und es gibt jetzt so einen M-Channel, und wenn ich jetzt einen Newport dafür aufmachen möchte, dann rufe ich diese Funktion hier auf. Und was macht die? Naja, die sendet zuerst einmal einen Request auf dem entsprechenden Request-Channel, das ist der mittlere, und wartet bis der, und hofft natürlich, dass der, das muss synchron sein, ich muss irgendwie wissen, dass der Multicast-Channel das irgendwie zur Kenntnis genommen hat, deswegen wird da ein Sync gemacht, und dann anschließend benötige ich den Port, das heißt, diesen Kanal, auf dem ich dann den Multicast lauschen kann, und das heißt, ich mache dann ein Receive auf diesen Kanal, der mir den Port liefert. Okay, und natürlich wieder haben wir hier damit das funktioniert, muss es irgendwie einen Sklaven geben im Hintergrund, der auf diese Requests lauscht und die Ports raussendet. Okay, die Ports raussendet. So, was macht jetzt das Multicast selbst? Wenn das jemand aufruft für diesen Multicast-Channel, dann dann mache ich jetzt wieder mal erstmal diese ganzen Farben weg. Jetzt ist diese Funktion. Okay, da gibt es diese drei Channels. Der erste war dafür da, dass man da Werte sendet. Das heißt, der sendet auf diesen Wert. Ja, auf diesem Send-Channel, dem ersten da, sendet er die Nachricht, die er an alle seine Customers, an alle seine Kunden versendet haben möchte. Ja, das ist und natürlich klar, jetzt ist die Frage, wie kriegen die Nachricht mit, die da auf diesem Channel gesendet wird, aber da ist dann wieder als Mittler dazwischen, zwischen den Akteuren in diesem Szenario, ist der Server-Thread, der die Kommunikation aufrechterhält, ja, der immer da ist und auf alles reagiert. Der würde also hier auf dieses Multicast-Aufforderung reagieren und würde dann an diesem hoffentlich an diesem Send-Channel lauschen, das X entgegennehmen und dann über die Ports verteilen. Okay, was macht jetzt das Receive? Das Receive wird aufgerufen für einen Port. Und ein Port, haben wir gesagt, ist eine M-Box. Und das heißt, das Receive auf hier dieses Multicast Receive ist nichts anderes als das Mailbox Receive an dieser Mailbox, die der Port ist. Okay? Das heißt, wenn ich mal zuhöre, dann kriege ich die Nachrichten, die irgendjemand per Multicast geschickt hat, kann ich dann mir auch asynchron zu irgendeinem späteren Zeitpunkt anschauen. Okay? So, jetzt bleibt sozusagen nur noch die Frage, wie setzen wir einen neuen Multicast-Channel auf und was macht der Server-Thread? Also einen neuen Channel aufzusetzen ist wieder mal relativ, ist schon nicht mehr so sonderlich überraschend. Dieser Multicast-Channel, ein neuer Multicast-Channel, besteht aus 3 Komponenten und die muss ich natürlich alle 3 erstmal herstellen. Das ist diesen Sende-Channel für denjenigen, der Multicast macht, den Request-Channel und den Port-Channel. Die lege ich an und die 3 zusammen werde ich dann später werde ich dann als Triple zurückgeben und das ist dann der neue Multicast-Channel. Vielleicht tue ich mir noch eine zusätzliche kleine Hilfsfunktion spendieren. Das ist dieses Send-Port. Wenn ich also einen Wert X an einen Port senden will, naja, das ist ja dann einfach so, als ob ich eine Mailbox da, als ob ich dieses X in diese Mailbox reintue. Ja? Okay. Und jetzt habe ich aber, im Endeffekt werde ich also dieses Triple von Send Channel, Request und Port werde ich zurückliefern. Und vorher, bevor ich das mache, werde ich noch meinen tollen Server-Thread aufsetzen und der kriegt am Anfang eine leere Liste als Argument mit. Tatsächlich hat dieser Server-Thread, wird immer eine Liste verwalten, nämlich die Liste der aktuellen Ports. Ja, weil das sind diejenigen Dinger, an denen er, auf die er die Nachrichten verteilen muss, wenn denn eine Nachricht an alle gesendet wird. Und was macht jetzt der Server selber, hier, wenn er eine Liste von Ports hat? Es können verschiedene Events auftreten und er muss dafür immer in der Lage sein, darauf zu reagieren. Also welche Events können auftreten? Entweder jemand kommt, stellt einen Request, bitte lieber Multicast-Channel, registriere mich als einen weiteren Konsumenten. Ja, oder jemand nimmt diesen Multicast-Channel und schickt eine Nachricht und dann sagt er, bitte lieber Multicast-Channel, sende das an alle Ports. Diese beiden Events können jederzeit auftreten und der Server-Thread muss in der Lage sein, damit umzugehen. Was macht er, wenn ein Request kommt? Naja, dann muss er zuerst einmal ein Request. Die Reaktion darauf ist, dass er eine neue Mailbox anlegt und dann muss er mitteilen, das ist dein neuer Port, an dem du bitte lauschen sollst. Das schickt er sozusagen auf diesem Port-Channel zurück und er wartet, bis die gegenüberliegende Instanz diesen Port auch entgegengenommen hat. Und anschließend ruft es sich selbst wieder auf und verlängert die Liste der Ports, die zu bedienen sind, um diesen neuen Port. Ja, also ganz einfach. Um diesen neuen Port P. Okay, das ist, wenn ein Request daherkam. Jetzt schauen wir uns noch an, was passiert, wenn jemand etwas auf diesem Kanal, ein Multicast ausführen will. Naja, also das kann lange dauern. Weil es kann sein, dass über diesen Multicast-Channel sie ein MOOC machen und das heißt, 1 Million Leute überall in der Welt wollen ihre Nachricht hören. Ja, vielleicht. Und das ist natürlich jetzt blöd. Jetzt könnten sie natürlich alle diese Ports bedienen und dann erst wenn die alle bedient haben, sind sie dann wieder offen für weitere Requests. Sie können aber auch sich auf einen anderen Standpunkt stellen, okay, ich das Senden auf die Ports mache ich auch, lagere ich aus in einen nebenläufigen Thread. Das heißt, ich erzeuge hier einen neuen Thread und der macht nichts anderes als dieses Senden, dieses Versenden über alle Ports auszuführen. Ja, und das heißt, ich dieses hier ist eine Funktion, nämlich diese Ether, Sendport X, das heißt, das ist eine Funktion, die führt dieses Sendport X auf allen Argumenten einer Liste aus und dass diese Liste, auf der es ausgeführt wird, das ist hier das zweite Argument. Das heißt, dieses Create kriegt hier eine Funktion und ihr Argument und das liefert also, erzeugt also einen Thread, der diese Funktion auf das Argument anwendet. Das heißt, ein Thread, der dieses Ether send port x auf allen Ports macht. Auf den Ports macht. Okay? Kann man das verstehen? Das heißt, dieses Senden ist ausgelagert in einen, der Server-Thread selbst erzeugt nochmal einen Server-Server-Thread, der ihm hilft, der das ihm beim Senden hilft. Ja, das ist sozusagen der Sklave zweiter Ordnung. Und nachdem er dieses Senden angestoßen hat, ist der Server-Thread selbst wieder bereit, mit auf die nächsten Ereignisse, zu, das nächste Ereignis eintreten zu lassen. Okay? Kann man das verstehen? Gibt es eine Frage? Ja. Ja, jetzt haben wir natürlich noch, kann ich hier vielleicht noch eines bemerken. Die Implementierung, die ich Ihnen hier gezeigt habe, ist insofern einfach, als wenn ich selbst mich da registrieren möchte bei dem Multicast, dann sende ich einen Request, aber ich bin dann ein für alle Mal in der Mailinglist und kriege dann immer diese, nehme an allen Multicasts teil. Jetzt natürlich im Sinne des wankelmütigen Benutzers ist es natürlich auch sagen zu können, nein, da möchte ich nicht mehr dran teilnehmen, ich möchte wieder austreten. Das heißt, das geht natürlich auch, dann müssen einfach die Requests, auf dem Request-Channel muss dann einfach nicht nur dieses Unit-Element, sondern vielleicht zwei, ein True und ein False oder was gesendet werden. Das stimmt nicht. Es müssen dann mehr Werte, mehr Sachen geschickt werden können, eben zum Beispiel die nicht nur das Request, bitte gib mir einen Port, sondern auch bitte streiche mich in der Liste der Ports. Okay, und wenn wir jetzt dieses Ding hier ausprobieren wollen, dann könnte man also zum Beispiel, hier wäre jetzt mal ein kleines Programm, was so ein Multicast benutzt. Das Main wäre ein Ausdruck, dessen Wert ermittelt wird. Und dann würde dieses Main vielleicht das machen, das legt einen Multicast-Channel an. Dann gibt es hier hier unten werden drei Threads erzeugt, dann wird ein wenig gewartet, dann wird auf dem Multicast ein Hallo geschickt und dann wird noch ein World geschickt und dann wird vielleicht noch auf dem Multicast noch eine dritte Nachricht geschickt und dann wird noch ein bisschen gewartet. Ja, das macht Main. Und was machen jetzt die einzelnen Threads? Die einzelnen Threads stelle ich mir vor, also hier sind es drei Stück, die sollen halt alle sich jetzt bei dem Multicast-Channel registrieren als Kunden und dann an den Ports, an jeweils einen Port anfordern und dann dort lauschen. Ja, also was machen, also das heißt, dieser Thread I, der erzeugt sich einen, der lässt sich von dem Multicast-Channel einen Port geben und dann macht jeder Thread nichts anderes, als einfach nur zu warten, ob auf dem Port etwas kommt und anschließend schreibt er seine Kennung, also wenn es der Ether-Thread ist, dann schreibt er halt, dass er I ist und dann das, was er empfangen hat auf dem Channel. Ja? While true do. Und hier, ich meine, dieses while true do, das sowas, das ist ein kleines Hilfsdings da, das ist irgendwie wie so eine endrekursive Schleife, die immer wieder diesen Body da ausführt. Okay? Und dann, was passiert dann? Wenn wir dann das Programm starten, dann werden halt die, es wird erst Hallo gesendet, dann wird World gesendet, dann wird The End gesendet und dann in irgendeiner Reihenfolge laufen dann die Threads und immer wenn ein Thread läuft, nachdem etwas gesendet wird, wird auch früher oder später dann, kommt die Nachricht an. Das heißt, wir sehen dreimal Hallo, dreimal World und dreimal The End. Natürlich jetzt nicht, könnte ich natürlich jetzt gefaked haben, aber ich habe es tatsächlich implementiert und mal laufen lassen und es hat dann da auch tatsächlich das, diesen Effekt gehabt. Okay, also damit sind wir jetzt hier, das wäre das letzte Beispiel, was ich Ihnen noch zeigen wollte oder mit Ihnen programmieren wollte. Was können wir jetzt hieran sehen? Also hier haben Sie eine, wir haben ja die funktionale Programmiersprache OCaml ausgestattet mit einem interessanten Konzept für Nebenläufigkeit, nämlich diese synchrone Kommunikation. Und diese synchrone Kommunikation, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber zumindest mir, als ich die zuerst einmal gesehen habe, das war mittlerweile schon eine Weile her, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dann kam mir die doch relativ gefährlich vor, weil gerade wenn Sie viele Threads haben, dann ist das, wie können Sie sicherstellen, dass da nicht jemand verhungert und einfach immer darauf wartet, dass jemand anders mit ihm kommuniziert, aber der hat das leider, hat dazu leider gar keine Lust. Ja? Also wie kann man damit überhaupt vernünftig und sicher programmieren? Und wir haben jetzt hier gesehen, man kann das schon machen, indem man einfach mit den Ideen, die ich Ihnen gezeigt hatte, mit solchen kleinen Tricks, sich sozusagen höher geordnete Primitive zusammenbauen. Eben wie Mailboxes, eben wie, so ein Multicast oder eine Speicherzelle oder Logs und Semaphore, die kann man sich bauen und dann kann man diese, wenn Sie so wollen, höheren Konzepte der Nebenläufigkeit einsetzen, um Ihr Programm zu strukturieren und zu organisieren, ohne dass da es zu Verklemmungen kommt. Natürlich, und das ist das andere, man muss da sehr sorgfältig programmieren, wenn man da, man kann bei wie immer bei Nebenläufigkeit, kann man blitzschnell, kann man da Fehler einbauen. Ja, und der Kontrollfluss bei nebenläufigen Programmen ist eben undurchsichtig, weil es gibt halt mehrere, es gibt nicht nur einen Ausführungsstrang, es gibt viele und sie müssen sich im Prinzip, wenn sie da den Überblick erhalten wollen, müssen sie irgendwie versuchen, nebenläufig zu denken oder sehr diszipliniert eben ihr Programm strukturieren. Und das heißt, das ist insgesamt sehr fehleranfällig und genauso fehleranfällig wie die nebenläufige Programmierung in Java. Und das ist einerseits ist das natürlich eine da kann man jetzt mehrere Schlüsse draus ziehen. Das erste ist, das ist irgendwie subtil, da lassen wir die Finger von und ich würde jetzt mal sagen, die 1.0 Programmiererinnen und Programmierer machen das auch so und die lassen die Finger davon, aber ich würde sagen, dafür machen wir gerade Informatik, dass wir eben auch in der Lage sind, schwierigere Situationen zu durchdringen und zu meistern. Ja? Und ich denke, die Musik spielt in der Nebenläufigkeit. Die Hardware wird schneller, nicht dadurch, dass die Prozessoren mehr schneller werden, sondern dass mehr Cores, mehr Nebenläufigkeit auf Ihrem Chip drauf ist. Und wenn Sie ein effizientes System bauen wollen, dann werden Sie nicht darum herumkommen, diese Nebenläufigkeit auszunutzen. Und das macht eben einen angelernten da macht es eben den Unterschied zwischen einem angelernten Programmierer und einer Informatikerin und einem Informatiker, die dann dazu in der Lage sind. Ja? Also hier aber ist also einerseits eine Schwierigkeit, andererseits eine Herausforderung, die dann auch wieder spannend sind. Und insbesondere heißt es nicht nur, das hört sich jetzt an wie eine Predigt, aber heute ist ja auch der letzte Tag, insbesondere ist es natürlich nicht nur eine Herausforderung an den Programmierer, weil er sozusagen irgendwie, weil er irgendwie noch klarer und sorgfältiger denken muss wie sonst auch, sondern natürlich auch an die Tools, mit der sie ihre Software entwickeln. Weil sie können jetzt nicht einfach mehr so testen, oder sie brauchen spezielle Methoden zu testen, weil beim Testen sehen sie einen Ablauf, aber es könnte leider einen anderen Programmablauf geben, wo es ganz anders aussieht. Das ist das Problem mit der Nebenläufigkeit. Das heißt, sie brauchen andere Tools, um zu analysieren, was ihr Programm macht. Also insbesondere sind dann wir haben ja hier in dieser Vorlesung auch so ein bisschen angefangen, darüber nachzudenken, wie kann ich nachweisen, dass Programme immer das Richtige tun. Und solche halbautomatisierten und automatisierten Methoden sind das A und O, wenn es um die Nebenläufigkeit geht. Weil nur mit solchen können Sie wirklich alle, gerade wenn die Software ein bisschen komplizierter ist und Sie mehr als zwei Threads haben, alle Pfade irgendwie im Blick behalten. Das können Sie mit der Hand nicht. Das können Sie mit Tests nicht, da brauchen Sie irgendwie spezielle Software. Also das ist insofern kompliziert, aber auch, würde ich mal sagen, spannend. Und damit wären wir hier am Ende. Und jetzt gibt es sozusagen noch eine Ankündigung und wahrscheinlich haben Sie, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, da können auch noch über die Klausur können wir noch reden, wenn Sie da irgendwelche Fragen haben. Die erste Ankündigung, die ich machen wollte, ist, dass wir im nächsten, Sie erinnern sich vielleicht, im letzten Sommer hatten wir hier an der Ferienakademie im Saantal einen Kurs gemacht, das hieß Extreme Programming. Da haben wir so ein bisschen mit IDEs herumgespielt. Das nächste Mal machen wir wieder so einen Extreme Programming Kurs. Da geht es allerdings dann um Web Programming. Also wir wollen eine interaktive Umgebung bauen. Und da werden wir werden nicht mit JavaScript programmieren, sondern mit einem anderen Dialekt, der viel komfortabler ist und der auch Typen bereitstellt. Sie wissen, JavaScript hat keine vernünftigen, hat nur Laufzeittypen und da kann man erstaunliche Dinge erleben mit den Werten und wie die interpretiert werden. Also das ist bei diesem anderen System etwas günstiger. Deswegen, also da kann ich nur Werbung dafür machen. Im Saantal, diejenigen, die das letzte Mal im Saantal waren, können Sie befragen, das ist da super nett. 50% wandern, 50% arbeiten und das Wetter ist im September meistens verhältnismäßig schön. Okay, das war das. Zur Klausur. Oder haben Sie Fragen zum Saantal oder Fragen zur Klausur? Keine Fragen zur Klausur? Also dann kann ich Ihnen vielleicht noch zwei Dinge sagen. Die Frage ist, was sind die Hilfsmittel? Ich glaube, es steht in Moodle. Der Stefan hat das mir gesagt heute Morgen, er hätte es schon geschrieben, in Moodle, was Sie da zu erwarten haben. Sie dürfen ein handgeschriebenes Blatt mitnehmen, handgeschrieben, ein DIN A4 Blatt, und da können Sie draufschreiben, was immer Sie wollen, was immer Ihnen hilfreich erscheint. Das wären die erlaubten Hilfsmittel. Die Dauer 90 Minuten, der Inhalt, da kann ich Ihnen sagen, natürlich das, was in dieser Vorlesung kam. Das heißt, alle wichtigen Themen, die hier vorkamen, werden auch in der Klausur kommen, inklusive am Anfang die Verifikation von diesem Mini-Java, dann diese funktionale Programmierung, dann die Verifikation von diesem Mini-OCaml und auch auch die Nebenläufigkeit mit Threads und synchroner Kommunikation. Kann in der Klausur kommen. Implementieren. Wenn Sie es nicht implementieren können, haben Sie es noch nicht richtig, dann ist es schlecht. Ja, ich meine, Sie können davon ausgehen, dass Sie jetzt nicht irgendwie 200 Zeilen Code schreiben müssen für eine Aufgabe, aber dass Sie schon irgendwie kleinere Programme, kleinere Funktionen implementieren können sollten. auch mit Nebenläufigkeit. Weitere Fragen? Ja?
Wie viel ist prozentuales Programmieren und wie viel ist Theorie?
Oh, das kann ich Ihnen nicht sagen. Vor allem, was heißt Theorie, was heißt Programmieren? Es gibt sehr theoretische Programmieraufgaben. Also Grammatiken haben wir ja keine gehabt.
Nee, von dem Video, wo wir, also die Verifikation im Grunde, das zählt für mich nicht als Programmieren. Also wie viel ist quasi, wir planen so am besten das machen, implementiert diese Programmieren. Wie viel wird das eingeführt?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also Sie können einfach nur davon ausgehen, es gibt vermutlich zu allen Themenbereichen irgendeine Aufgabe. Ja?
Wie stark orientiert sich denn die Klausur an der Übung? Also ist es so, dass man, wenn man die Übung macht, man eigentlich ziemlich gut dabei ist oder dass einige Themen von den Freunden haben, die jetzt nicht in der Übung explizit behandelt wurden?
Also ich würde sagen, zumindest meine Vorstellung ist, und ich glaube, das ist bei dieser Klausur auch so, dass wenn Sie die Übungen gut bewältigt haben, dann sind Sie gut vorbereitet. Also das ist im selben Stil. Es könnte natürlich jetzt im Wesentlichen, ich denke, das ist im selben Stil. Es könnte, aber Sie sollen sich nicht darauf verlassen, und ich glaube, das ist auch nicht der Fall, dass dann gewissermaßen Übungsaufgaben, die es schon gegeben hat, gewissermaßen nochmal vorkommen mit anderen Namen von Variablen x und y oder so. Also a, b statt x und y, und dann ist es eine Aufgabe aus der Übung. So ist es nicht. Aber es ist schon so, es ist im selben Stil. Also wenn Sie die Übungen gut bewältigt haben, dann sind Sie gut vorbereitet. Also ich meine, natürlich ist das Semester ja doch erstaunlich lang und irgendwie zumindest, wenn ich mich erinnere, wie ich immer Übungsaufgaben gemacht habe, dann hat mir mein Kurzzeitgedächtnis immer viel weitergeholfen. Deswegen konnte ich die Aufgaben immer relativ leicht bearbeiten, aber dann am Ende des Semesters muss man natürlich sich nochmal anschauen, was das ganze Semester über gewesen ist. Und da ist natürlich dann alles Mögliche passiert. Und es war ja auch in dieser Vorlesung erstaunlich viele verschiedene Sachen. Noch irgendwelche Fragen? Ja? Ob es Negativpunkte bei Multiple Choice gibt, ist auch eine gute Frage. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man Negativpunkte kriegen, geben. Ach, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen, wie da das Schema ist. Also es gibt ein paar Multiple Choice Aufgaben, ja, so zum Verständnis. Und ob es dann für die eigentlich müsste es ja wohl so sein, oder? Dass man für die Positiven Positive und für die Negativen Negative. Aber ich bin mir nicht sicher. Dann kann ich nochmal dem Stefan sagen, dass er, wie er das machen möchte, oder dem Stefan und dem Ralf, und dass sie vielleicht nochmal einen Hinweis da bei Moodle unterbringen. Gibt es noch andere Fragen? Aber andererseits ist es ja egal. Ich meine, Sie müssten einfach alles wissen und dann ist gar kein Problem. Ja, noch weitere Fragen? Eine kleine Frage, eine große Frage? Okay, also wenn ich sehe jetzt keine, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann werden wir mit der Vorlesung durch. Ich wünsche Ihnen, das Wochenende steht bevor, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und natürlich wünsche ich Ihnen auch viel Glück für die Klausur und ich hoffe, dass es Ihnen auch ein bisschen gefallen hat. Danke. Okay.